Also am liebsten würde ich jetzt nachfragen, wer tatsächlich von euch glücklich ist, so von innen und außen und oben und unten. Passt ganz gut zum Predigtext. Ich habe diesen Text mitgebracht, weil der erste Vers der Wochenspruch für diese neue Woche ist. In der Übersetzung, die ich gewählt habe, Neue Genfer, heißt es so: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Gepriesen sei Gott. Kann man das so einfach? Kannst du das heute Morgen? Wenn ich den Petrus richtig verstehe, dann hat er ein ganz großes Anliegen am Anfang seines Briefes. Immerhin erst der dritte Vers, nämlich, das Gotteslob soll nicht verstummen. Die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes waren Christen in der heutigen Türkei. Aufgrund ihres Glaubens erleben sie damals massives Leid, Verfolgung. Aber bevor Petrus darauf eingeht, bevor er ihnen Mut und Zuversicht zuspricht, da verweist er darauf, was für uns Christen, was für uns Jesus-Nachfolger unverzichtbar ist, nämlich gepriesen sei Gott. Der Grundton der Christen ist das Gotteslob. Anhaltendes Gotteslob, unabhängig von der aktuellen Lebenslage. Selbst in Verfolgungszeiten, sagt Petrus, gepriesen sei Gott. Das ist meine herzliche Bitte an euch. Gepriesen sei Gott. Warum? Wieso? Ich habe euch einige Gründe mitgebracht. Der erste: Es gibt begründete Hoffnung aufgrund der Auferstehung Jesu. Weil Jesus auferstanden ist, darum haben du und ich Grund, Gott zu loben. Der Tod ist besiegt, das Grab ist leer. Der alles entscheidende Grund unserer Hoffnung ist Ostern. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Und das ändert alles. Und ja, ich gestehe euch gerne ein, man gewöhnt sich dran. Ich habe mich dran gewöhnt. Ostern, alle Jahre wieder. Und dennoch, letzten Sonntag, Ostersonntag, da stand ich mit etlichen aus unserer Gemeinde morgens um 6 Uhr am Gemeindehaus. Und es brannten zwei so Feuer in der Schale und wir haben uns gemeinsam daran erinnert. Der Herr ist auferstanden. Das ist das Entscheidende. Warum sitzt du heute Morgen hier? Weil es hier so bequem ist? Ich hoffe, du kannst sagen, ich bin hier, weil Jesus lebt und das hat mein Leben verändert. Und deshalb möchte ich Gemeinschaft mit anderen, die das auch glauben. Jesus ist auferstanden. Kann dich das begeistern? Durchbricht das deine Alltagsroutine, deinen Alltagstrott? Petrus, der diese Zeilen geschrieben hat, er war Augenzeuge gewesen. Er war in dem leeren Grab gestanden. Und er hatte dazu sogar einen Dauerlauf gemacht mit Johannes. Und ich weiß jetzt gerade auswendig nicht mehr, welcher der Schnellere war. Aber bitte? Der Johannes war der Schnellere. Okay? Aber ich behaupte, beide haben es gesehen, dass die Grabtücher zusammengelegt da eben lagen. Aber kein Leichnam. Und sie waren dem Engel begegnet. Und dann war er, der Petrus und die anderen natürlich auch, mehrmals dem Auferstandenen begegnet. In Person. Sie haben ihn gesehen. Seine Narben an den Händen, an der Seite. Sie haben sogar mit ihm gegessen. Und wenn du die Geschichte noch nicht kennst, dann lese bitte nach Johannes 21. Da gab es ein ganz besonderes Frühstück. Und anschließend persönliche Unterredung zwischen Petrus und dem auferstandenen Jesus. Und mir geht es um diese Unterredung. Die solltest du nachlesen. Das hat sein Leben nachhaltig verändert. Und deshalb schreibt er, gepriesen. Und auch für mich und für dich, es gibt diese begründete Hoffnung, weil die Auferstehung Jesu von den Toten ist Fakt, ist Tatsache. Sie ist Erfüllung dessen, was Jesus gesagt und angekündigt hatte. Und übrigens, Auferstehung Jesu ist einzig und allein Gottes Tat. Das kann kein Mensch. Wir arbeiten daran, und jetzt weiß ich nicht ganz genau, wer bei euch alles Mediziner ist, aber ich erlaube mir das trotzdem so zu sagen. Wir forschen, wir arbeiten daran und versuchen uns an der Unsterblichkeit. Aber bis heute gibt es für jeden Menschen von uns Tag X und dann ist dein Leben zu Ende. Wir sind nach wie vor alle dem Tod ausgeliefert. Und Gott kann nicht nur Leben verlängern, sondern Tote zu neuem Leben erwecken. Und darum preist ihn, lobt ihn. Die Auferstehung Jesu belegt, dass der Tod Jesu am Kreuz keine Tragödie war, sondern Erfüllung des Heils- und Rettungsplans Gottes für uns Menschen. Die Auferstehung Jesu ist eine dramatische Machtdemonstration dafür, dass Hölle, Tod und Teufel ausgespielt, besiegt sind. Die Auferstehung Jesu ist Wirkung und hat Wirkung, Auswirkung bis heute. Lebensverändernde Kraft für mich und dich. Und das will ich mit dem nächsten Punkt unterstreichen. Es gibt begründete Hoffnung auf neues und ewiges Leben. Es geht um ein neues, von Gott gewirktes Leben. Es geht um Wiedergeburt als Transformation. Eine Veränderung, die mein Herz und damit mein Innerstes, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen nachhaltig grundlegend verändert, eben in diese neue Wirklichkeit umgestaltet werden. Darum geht es. Von Neuem geboren. Das meint keine biologisch neue Geburt, sondern Geburt des inneren Menschen. Neugeburt gewirkt durch Gottes Geist. Christsein beginnt damit. Da gab es diesen gelehrten Mann. Er war damals als Jesus gekreuzigt wurde, ein Mitglied im Hohen Rat, dem höchsten Regierungsgremium in Jerusalem. Und als Gelehrter kannte er sich bei religiösen Fragen aus. Aber da gab es eine Frage, auf die hatte er keine Antwort. Und deshalb war er bei Nacht unterwegs gewesen, um mit Jesus in aller Ruhe genau diese eine Frage zu erörtern. Und ich habe es gehört. Nikodemus, so war sein Name. Wie kann ich als Mensch in Beziehung, in bleibende Beziehung mit dem Ewigen, mit dem Heiligen, mit dem uns Menschen unnahbaren Gott kommen? Wie gelingt das? Wie lässt sich Beziehung mit Gott leben? Und er meinte es ehrlich, er meinte es ernst. Es brannte ihm unter den Nägeln. Und dann bekommt er von Jesus eine Antwort, die irgendwie seltsam erscheint. Jesus sagt ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Gespräch in jener Nacht zwischen Nikodemus und Jesus blieb ergebnisoffen. Aber als Jesus tot am Kreuz hing, da hat er sich geoutet, dieser Nikodemus. Er hat sich zu Jesus bekannt. Er hat erkannt, was Jesus damals und Petrus hier im Predigttext mit Wiedergeburt und neuem Leben meinen. Dieser gottgewirkte Schöpfungsakt bewirkt Richtungskorrektur in meinem und deinem Leben. Neu anfangen, neues Leben beginnt, indem ich mich auf Gott einlasse, indem ich mein Leben ihm anvertraue, indem ich mein Leben seinem Willen und seinem Plan unterordne. Wiedergeburt. Durch Gottes Geist bewirkt, und das ist möglich für jeden von uns, es ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Super. Einige kennen dieses alte Kirchenlied und ich habe jetzt noch einen anderen Vers im Hinterkopf gehabt, nämlich Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist meine Zuversicht. Da setze ich meine Hoffnung drauf. Ich habe Grund, berechtigten Grund zur Hoffnung, nicht weil ich so gut und so clever bin, sondern weil Jesus lebt. Ich möchte persönlich direkt werden, von Neuem geboren. Trifft das auf dich zu? Von Neuem geboren? Kennst du das? Hast du das? Dieses ewige Leben? Und wenn du darauf kein schlichtes, einfaches Ja hast, dann sprech mich bitte nach dem Gottesdienst an. Und ich trinke gerne eine Tasse Kaffee oder Wasser mit dir. Und wenn nicht mit mir, dann red mit jemandem deines Vertrauens. Jemandem, der dir diesen Weg zu neuem Leben aufzeigt. Menschen ohne Gott können sehr wohl ein überaus bequemes, angenehmes, erfolgreiches Leben führen. Mit vielen Annehmlichkeiten, mit Vergnügen, mit Spaß, mit Unterhaltung und Aktivitäten. Menschen ohne Gott können sehr glücklich sein. Aber letztlich, wenn das Ende kommt, was ist dann gesichert? Nur der Tod? Dir und mir, jedem, ist der irdische Tod sicher. Wenn der letzte Tag, die letzte Minute, der letzte Weg ansteht, Menschen ohne Gott haben keine gesicherte Hoffnung. Da bleibt diese Frage offen, die Petrus und Jesus Nachfolger seit der Auferstehung beantworten können. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Wer sich auf Gott einlässt, immer wieder neu, der braucht sich vor der Zukunft nicht zu fürchten. Und darum sind Christen Hoffnungsträger. Hoffnung, weil wir von Neuem geboren sind, weil wir eine Hoffnung haben über den Tod hinaus, über alle irdische Not, über Krankheit, über Leid hinweg. Meine und deine Bestimmung als ein Kind Gottes ist gerade nicht das Grab, ein Verschwinden unter der Erde. Nein, wir sind berufen zum Leben, ewiges Leben, in Gemeinschaft mit Gott. Jesus Christus hat erklärt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und jetzt bitte nicht nur die paar Jahre hier auf Erden. Nein, ich behaupte, seit Ostern, seit dem ersten Ostertag, gibt es gute Nachricht vom Friedhof. Ich sage jetzt mal so spitz da hinten und nehme das mit da hinten nicht ganz so wörtlich und ernst, aber da sitzen Rolf und Elisabeth. Und wenn die von hier nach Hause fahren, dann fahren sie schätzungsweise über die Stuttgarter Straße den Berg hoch. Stimmt's? Und wenn ich an der Stuttgarter Straße den Berg hochfahre, dann komme ich auf der rechten Seite liegend immer am Friedhof vorbei und ihr kennt es als Ulmer. Habt ihr schon mal gute Nachricht vom Friedhof gehört? Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Und ihr müsst das nicht lesen können. Aber mir geht es darum, dass ihr es erkennt, was es ist. Ein Grabstein. Und mir gefällt dieser Grabstein, weil da ein Kreuz mit drin steckt. Und er befindet sich nicht dort in der Stuttgarter Straße, sondern er befindet sich in Burlafingen. Und da stehen die Namen von zwei Frauen drauf. Die eine hieß Tabea und die andere hieß Verena. Die eine war die Mutter und die andere die Tochter. Und die Tochter, die Verena, habe ich noch kennengelernt, die Mutter nicht. Und ich behaupte, die sind beide zu früh gestorben. Und sie hatten beide Krebs. Und den Ehemann, den Papa, den gibt's noch. Und den kenne ich. Und seine zweite Frau auch. Und ich behaupte, Martin, so heißt er, hat nach wie vor berechtigte Hoffnung. Trotz dieser schweren Lebensführung. Und er lebt diese Hoffnung. Trotz all dieser menschlichen Not. Und er preist Gott bis auf den heutigen Tag. Und manchmal unter Tränen. Er ist inzwischen schon wieder über 10 Jahre verheiratet mit Julia und sie tun's miteinander. Gott preisen. Bekenntnishaft, mutig. Auf dem Grabstein für die beiden Frauen steht ein Bibelwort und da heißt es: Du hast mir kundgetan, die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Das lässt sich nicht einfach nur so dahersagen, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Und darum ist das für mich geradezu bekenntnishaft. Für Martin und seine zweite Frau, seine Kinder, gibt es gesicherte, lebendige Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ein dritter Grund, gepriesen sei Gott, es gibt begründete Hoffnung auf ein einzigartiges Erbe. Und wer von uns hat sich nicht schon mal einen reichen Erbonkel gewünscht oder eine Erbtante und dann möglichst noch allein Erbe, damit man mit niemand teilen muss? Bist du dir bewusst, dass dir als Jesus-Nachfolger ein einzigartiges Erbe zusteht und auf dich wartet? Als ein Wiedergeborener bist du ein erbberechtigtes Kind Gottes. Und was gibt es zu erben? Nicht materielle Reichtümer, nicht Grundbesitz, auch nicht Gold oder Edelsteine, sondern es geht um ein ewiges Bleiberecht, ewige Heimat bei Gott. Für immer und ewig bei Gott sein, Teilhaber an Gottes neuer Welt. Und Petrus beschreibt dieses Erbe mit drei Adjektiven. Und jetzt gehe ich von der Lutherbibel aus. Da heißt es zunächst unvergänglich. Seit über 2 Jahren Krieg in der Ukraine, seit über einem halben Jahr dieser Konflikt und Krieg in Israel und Gazastreifen. Wie viel Brutalität, wie viel Zerstörung, wie viel Menschenleid. Wie kann das nur sein? Diese Bilder zeigen uns doch ganz massiv, dass alles vergänglich ist. Wenn er Bomben einschlägt. Gott hat für dich und mich ein unvergängliches Erbe. Man kann mir mein Leben ruinieren, aber man kann mir nicht mein himmlisches Erbe nehmen. Ein Erbe, ein Zuhause, eine Bleibe, wo es keine Gewalt, keinen Streit, keinen Krieg und keine Zerstörung gibt. Unkaputtbar. So ist der neue Himmel. Und wenn ich euch da jetzt ein Bild habe, dann hat sich der Künstler den neuen Himmel eben so vorgestellt, das neue Jerusalem, wie es aussieht. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber ich kann dir erklären, es wird uns beschrieben in den letzten beiden Kapiteln der Bibel. Und wenn dir ein Bild für das neue Jerusalem fehlt, dann lese bitte diese beiden Kapitel. Und es gibt eine kurze Aussage. Alles neu. Und das Böse, das Schlechte hat keinen Zutritt. Und deshalb unbefleckt, ohne Makel, ohne Fehl, ohne Tadel, nichts auszusetzen und du findest auch kein Haar mehr in der Suppe. In Gottes neuer Welt, alles gut, ein Ort der Vollkommenheit. Unbefleckt und unverwelklich. Danke für diesen schönen Blumenstrauß. Und er hat mich an die Friedrichsau erinnert, Und da blühen die Osterglocken wie eine große Wiese. Und ich war dieses Jahr noch nicht dort, aber ist alle Jahre wieder so. Und gleichzeitig, jeder von uns weiß, das sind noch ein paar Tage und dann verwelkt. Okay, dann blüht vielleicht was anderes. Aber wie schnell verblühen Blumen? Das von Gott vorbereitete Erbe, der neue Himmel, die neue Erde, bleiben auf ewig bestehen. Es verliert nichts an Schönheit, an Glanz, unverwelklich, für alle Ewigkeit. Dreimal unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Und damit ein einzigartiger Idealzustand. Und dafür will ich Gott jeden Tag loben und preisen. Es gibt begründete Hoffnung, weil Gott es garantiert, nicht ich. Und kein anderer kann dir das garantieren, was Gott garantiert, wenn er erklärt, Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ich habe das bereits am Anfang erwähnt. Petrus schrieb diese Worte, diesen Brief an eine Gemeinde, die verfolgt wurde, massiv verfolgt wurde. Um ihres Glaubens willen bedroht. Sie erleben Zwangsenteignung. Ich weiß nicht, wer von euch Hausbesitzer ist. Aber was Zwangsenteignung ist, das weißt du. Und wenn man dir einfach deinen Besitz wegnimmt, Grund und Boden, also da ist keiner mehr glücklich und ganz sicher nicht von innen. Und dennoch fordert Petrus sie auf, gepriesen sei Gott. Wie kann das Gott zulassen? Ist Gottes Arm zu kurz, als dass er helfen könnte? Nein, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Aber Gott mutet uns manches Mal ganz schön schwere Führungen zu. Und ganz gleich, wie immer auch deine Lebenssituation aussieht, lass dich herausfordern zum gemeinsamen Gotteslob. Gepriesen sei Gott. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Frau namens Marie Durand. Ihre Lebensdaten sind eingeblendet und ihr könnt sagen, ist ja schon längst gestorben. Ja, schon längst Geschichte. Aber ihr Leben war massiv von Verfolgung und Not und Gefängnis um Christi willen, um des Glaubens willen bestimmt. Sie war noch keine 20 Jahre alte Frau, mehr oder weniger frisch verheiratet. Und ihr Verbrechen bestand darin, dass sie sich zum reformierten Glauben damals in Frankreich bekannte. Und deshalb wurde sie vom französischen König und der katholischen Kirche mit den härtesten Maßnahmen verfolgt, inhaftiert. Und es folgten 38 Jahre Kerker. Und ihr Motto dort im Kerker war, widersteht. Ich habe nie Französisch gelernt, müsst ihr selber aussprechen. Widersteht. Und weil sie Widerstand leistete, aber nicht mit einem verbitterten Herzen, sondern mit einem Gott lobenden Herzen wurde sie unzähligen zum Vorbild. Nein, Gott ersparte ihr Leid nicht, aber er bewahrte ihren Glauben. Und ich wünsche keinem von uns diese Erfahrung, aber ich wünsche jedem von uns diese eindeutige Haltung und Hingabe und Verbindlichkeit, Widerstand gegen alles Gottfeindliche. Und ich möchte von ihr und von Petrus und von der verfolgten Kirche lernen, wie sie im Gotteslob beharren und so Hoffnungsträger für andere sind. Wir haben begründete Hoffnung und darum preisen wir Gott. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du weißt, wenn morgen wieder der Alltag beginnt, gerade eben auch für die Kinder die Schule. Du weißt, wenn vielleicht auch so manche trübe Gedanken oder Verzagtheit oder Freudlosigkeit über uns kommen mag, reinige unser Innerstes, richte uns auf dich. Lass uns aufschauen zu dir, der du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und Jesus, du kennst die Alten und die Kranken in unserer Mitte. Und du weißt um die, die Leid tragen. Und du kennst auch die Verfolgten und Menschen in den Kriegsgebieten. Lass uns in allem und trotz allem Hoffnungsboten sein und so zu deiner Ehre leben, reden, handeln. Amen.